Guten Morgen.
1. Thessalonicher Kapitel 2. Wir haben gestern das erste Kapitel gelesen und der Blick wurde auf eine Sensation gerichtet, auf eine gesunde, vorbildliche Gemeinde, die es eigentlich nicht hätte geben dürfen, weil ihre Gründung eigentlich von Anfang an verkorkst, missglückt, unzureichend war. Paulus war 4 Wochen da vielleicht waren es 5. Das heißt, 3 Sabbate redete er in der Synagoge, entstand eine Gemeinde, die aber von Anfang an richtig Prügel kriegte, richtig unter Druck kam. Und das Schlimmste an der Geschichte war, der Druck war so stark, dass die Gemeinde Paulus, den geistlichen Vater und Mitarbeiter, bei Nacht und Nebel wegschickte und sagte, ihr könnt hier nicht bleiben. Was soll aus einer Gemeinde werden, die so am Anfang gar nicht richtig ernährt wird, deren Staat so verkorkst ist, die kann und die nur unter Schwierigkeiten ist. Keine förderlichen Bedingungen. Paulus hatte große Sorge, reiste weiter, Beröa, Athen, Korinth, wartete sehnsüchtig auf Nachrichten, hatte Timotheus nach Thessalonich geschickt und dann kam die Nachricht und der Brief, den wir lesen, ist die Reaktion des Paulus auf diese Nachricht. Das Riesenwunder, dass diese Gemeinde, die es hätte gar nicht geben dürfen in dieser Form, richtig kerngesund war. Das beschreibt er im 1. Kapitel, das will ich jetzt nicht wiederholen, was die Kennzeichen waren. Wir haben gestern darüber gesprochen. Im 2. Kapitel, da redet er jetzt eigentlich ganz und gar von seinem eigenen Dienst in dieser so schweren Anfangszeit. Kann man sagen, das ist jetzt eigentlich nur ein Text für Prediger und Pastoren oder so? Nein, nein. Das ist ganz wichtig jetzt für alle, die in der Gemeinde des Jesus Christus leben. Jeder, der zu Jesus gehört, ist ein Körperteil am Leib des Jesus Christus, gehört also zum Leib des Jesus Christus und jedes Körperteil hat eine Aufgabe. Es gibt keinen Teil im Körper, das nur konsumiert und sich von anderen bedienen lässt. Jedes ist angewiesen, dass andere Körperteile und Organe ihm dienen und dass es selber seinen Beitrag leistet, damit der Körper agieren kann. Und deshalb ist das sehr, sehr wichtig, dass wir alle das hören, wenn wir Jesus nachfolgen. Was ist denn das Geheimnis des Dienstes? Wir lesen Kapitel 2 von Vers 1. Ich gehe mal davon aus, Sie haben das da oben oder Sie haben es in Ihrer eigenen Bibel. Und danke herzlich dafür. Wir gehen das einfach so Stück für Stück durch. Was wir machen, ist ja nichts anderes als Bibel lesen mit Betonung. Also hinsehen. Das ist ja gar nicht so einfach. Der große Schriftausleger Adolf Schlatter, der hat das genannt, den Sehakt üben. Er hat gesagt, das ist so wichtig beim Bibellesen, es zu lernen. Wir denken ja immer, wenn wir die Bibel lesen, dann würden wir verstehen, was da steht. Das ist aber natürlich nicht so. Das Erste, was wir verstehen, wenn wir einen Text lesen, auch die Bibel lesen, ist das, was wir schon im Kopf haben. Bei jedem Wort haben wir ja schon eine Bedeutung, eine Füllung dieses Wortes schon, von dem, wie wir das bisher gehört haben. Und das Erste, was wir lesen, ist ein Hineinlesen. Wir deuten die Worte, die wir lesen, mit dem, was wir schon bisher mit solchen Worten verbunden haben. Ob das das ist, was das biblische Wort wirklich aussagen will, steht auf einem ganz anderen Blatt. Und das nannte Schlatter den Sehakt üben. Dass man hinschaut und sagt, was will das Wort Gottes wirklich sagen? Denn wenn man das nicht gründlich genug betreibt und geduldig genug betreibt, dann endet man immer auch beim Bibellesen bei sich selber. Man liest eigentlich immer nur das, was man schon selber im Kopf hat, Und was ist das Ergebnis? Dass man irgendwann keine Lust mehr hat. Denn nur Selbstgespräche zu führen, was soll's? Das wird auf die Dauer langweilig. Also, eine garantierte Methode, sich für das Wort Gottes zu verschließen und die Bibel kaputt zu machen, ist oberflächliches Bibellesen. Deshalb ist das keine Ausnahme, sondern es ist der Normalfall, dass wir sorgfältig, dass wir uns Mühe geben, hinzuschauen. Wir sagen dann manchmal eine Schippe tiefer graben. Ja, einfach nur hinsehen, was steht da. Wir lesen. Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich. Denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Bleiben wir mal erstmal dabei hängen und sehen, was da steht. Mut trotz Kampf. Also, die vorletzte Station vor Thessalonich war Philippi. Und man entsinnt sich, war eine schwierige Situation. Überhaupt war die ganze Europamission von Paulus schwierig. Er hat in Troas seine Vision gehabt, komm herüber und hilf uns. Dann hatten sie das beraten, waren zu der Übereinkunft gekommen im Mitarbeiterteam. Ja, das ist ein Ruf Gottes, gehen wir. Hätten wir ja erwarten können, wenn Gott so ruft, zu einer besonderen und so speziell ruft, dann werden die Türen offen sein. Sie kamen aber rüber auf die andere Seite, nach Europa, und es war erstmal gar nichts. Sie kamen nach Philippi, war schwierig. Paulus hatte immer den Weg, dass er zuerst suchte, gibt es hier eine Synagoge? Dann ging er in den Synagogengottesdienst, knüpfte dort an. Nach der bekannten Methode, wie in Saloniki dann auch, er wusste, es kommt am Ende des Synagogengottesdienstes, kommt die Frage des Leiters, ist noch ein Mann da, der etwas sagen will? Leider, die Frauen wurden nicht gefragt, aber ist noch ein Mann da, der was sagen möchte? Meist sagte keiner was, weil die alle zu faul waren, typisch für Männer. Aber Paulus wusste, dass das in der Liturgie vorkam, meldete sich, nahm die Schriftrolle, las einen Schrifttext und entfaltete alttestamentlicher Text, das Evangelium von Jesus. Nun war aber in Philippi nichts gewesen. Fand keine Synagoge. Da dachte er, naja, vielleicht gibt es einen versprengten Haufen. Er kannte die Tradition, die treffen sich dann am Schabbat vor den Toren der Stadt irgendwo am Fluss. Er suchte da die Gegend ab und tatsächlich fand eine Gruppe von Frauen dort. Nach jüdischem Verständnis müssen 10 Männer da sein, um einen Gottesdienst zu halten. War also noch nie mal kein richtiger Gottesdienst. Also alles ganz kümmerlich. Aber da knüpft er an. Eine Modehändlerin, die Lydia, kommt zum Glauben, öffnet ihre Villa. Sie wird das erste Gemeindehaus in Europa. Dann gibt's Prügel. Sie werden verhaftet, sie werden gefoltert, ins Gefängnis gesteckt, also völlig unappetitlich. Nach dieser Behandlung hätte ich wahrscheinlich die Berufsunfähigkeitsrente beantragt oder wenigstens einen Kuraufenthalt auf der Hensoldshöhe zur Reha. Der Paulus aber hatte die Chance nicht, sondern zog weiter durch 2 Städte, heißt es da, Amphipolis, Apollonia. Das heißt, sie ziehen durch, es gab keine Ankunft. Die ganze Geschichte muss ziemlich frustrierend gewesen sein. Wo sind die offenen Türen? Und dann kam Saloniki und dann war eine Synagoge und dann dieser ganze Prozess. Also erstmal, das heißt es hier, erwähnt das, obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst. Der kam also durchgeprügelt mit Wunden auf dem Rücken anstatt Sanatoriumsaufenthalt und Reha, eine lange, tagelange Wanderung. Also, ich weiß nicht, ob ich in dem Zustand noch gepredigt hätte. Er hat gesagt, erstmal absagen. Und dann sagt er, scheint ihm selber wie ein Wunder vorzukommen. Er berichtet davon, er steht wie neben sich selber. Er sagt, fanden haben wir doch bei euch in unserem Gott den Mut gefunden, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen, unter viel Kampf. Denn das, was er jetzt erlebt in Saloniki, nachdem er sich durchringt, den Mut hat zu verkündigen und anzufangen, das war ja auch wieder nicht vergnügungssteuerpflichtig. Sondern es gab ja nur von vornherein wieder Schwierigkeiten und Widerstand, sodass sie bei Nacht und Nebel dann abhauen mussten oder weggeschickt wurden von der Gemeinde. Selber sind sie ja gar nicht weggegangen. Wären sie vielleicht auch keinem gesagt, jetzt müssen wir mit der Gemeinde hier stehen, wenn die solche Not geraten. Aber die Gemeinde schickt sie weg und sagt, wahrscheinlich haben sie gesagt, wir brauchen euch noch. Komm, die Prügel kassieren wir ja alleine. Und ihr zieht weiter in die nächste Stadt. Das Evangelium muss unter die Leute. Hier, keine Schwächeanfälle. Es geht weiter. Und dann geht er weiter nach Beröa und dann nach Athen und nach... So, und dann steht hier etwas sehr, sehr Interessantes. Hier heißt es in Luther-Übersetzung, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium zu sagen, unter viel Kampf. Da steht ein wunderbares Wort, griechisches Wort, das allen Übersetzern immer viele große Herausforderungen, Eparesiasameta heißt das da. Paresia, das ist die Redefreiheit. Aber wie das so ist mit der Übersetzung, Paresia kann man gar nicht mit einem deutschen Wort übersetzen. Redefreiheit, das ist auf der einen Seite die objektive Redefreiheit, wie sie etwa im Grundgesetz für uns garantiert ist als ein Grundrecht in unserem Staat, dass man die Freiheit der Rede hat. Also es gibt ein Gesetz, ja, das garantiert, dass man freie Meinung äußern darf und dass man das öffentlich tun darf. Redefreiheit. Aber in diesem Wort Paresia steckt auch noch die andere Seite, die subjektive Seite, nicht nur die tatsächlich objektive. Redefreiheit ist erlaubt, sondern es gibt ja auch noch so das Innere. Fühle ich mich wirklich frei? Oder habe ich einen Kloß im Hals? Das gibt's ja auch, dass man eigentlich reden dürfte, aber man ist so gehemmt und hat so viel Sorge und Angst, und dass man kein Wort rauskriegt. Und dieses Wort spielt von Anfang an in der Geschichte der Jesusgemeinde eine große Rolle. Der erste Konflikt nämlich, den die christliche Gemeinde nach Pfingsten mit der Regierung in Jerusalem hatte, führte zum Redeverbot. Da, Apostelgeschichte 3, 4, 5, müsst ihr das nachlesen. Da sagt die Regierung, nachdem sie merkt, wie viele Leute das hören, das Evangelium wird öffentlich verkündet, und die Apostel bestanden darauf, dass es nicht nur hinter verschlossenen Türen und nicht nur unter vier Augen, natürlich, Evangelium ist immer eine persönliche Botschaft, aber es ist auch eine öffentliche Wahrheit. Weil es ja nicht eine private Medizin ist zur Stillung von persönlichen Kümmerchen, sondern es ist ja die Botschaft, der Schöpfer des Universums und der Erhalter des Universums, der ist Mensch geworden in Jesus und kommt. Gott war in Christus und versöhnte den Kosmos mit sich selber, heißt es da, 2. Korinther 5. Das heißt, das ist universal, nicht nur global, sondern universal gemeint. Und er wird erhöht zur Rechten Gottes, und alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist ihm, dem Gekreuzigten, auferstanden gegeben. Und er wird kommen und die Toten und die Lebenden richten. Totenauferweckung und die Welt richten. Das heißt, das Evangelium ist von Anfang bis Ende eine öffentliche Wahrheit. Ob es passt oder nicht, sie geht alle an. Egal, ob sie daran glauben oder nicht glauben. Und das hatten natürlich die Apostel von Anfang an begriffen. Und deshalb wären sie auf die Idee, auf die die heutige Christenheit gekommen ist, nie gekommen. dass man das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums einsperren könnte auf persönliche Evangelisation. Und man muss das ja nicht so groß machen. Natürlich, Evangelium ist Augenmedizin, die wird nicht mit dem Feuerwehrschlauch über Städte ausgesprüht, sondern wie mit einer Pipette in jedes Auge geträufelt. Das ist wahr, es ist persönliche Wahrheit, aber es ist auch öffentliche Wahrheit. Und deshalb muss es immer öffentliche Verkündigung geben. Und wegen dieser öffentlichen Verkündigung in Jerusalem wurden die Apostel verhaftet. Ihr habt die Stadt erfüllt mit eurer Lehre, wir haben es euch verboten. Dann werden sie gefoltert, sie werden eingeschüchtert. Dann kommen sie zur Gemeinde und wir würden erwarten, dass die Gemeinde dann sagt, ach, jetzt müssen wir mal Rechtsanwälte, die in Menschenrechtsfragen fit sind, bestellen. Müssen wir mal gucken, wie wir hier jetzt besser leben können, politischen Druck, und man kann ja gar nichts mehr sagen in diesem Land. Hören wir heute dauernd von Christen, obwohl ich gar nicht verstehe, von welchem Land die reden. Wir leben ja in Nordkorea. Hier in diesem Land kannst du alles sagen. Immer alles gesagt. Bei uns hat auch keiner die Fensterscheiben im Haus eingeschaltet, meine Autoreifen hat auch noch keiner aufgeschlitzt. Könnte ja alles passieren, aber hat noch niemand versucht sogar. Das heißt, du kannst alles sagen in diesem Land. Ich weiß gar nicht, was die Leute für Probleme haben. Aber dort war das so, Redeverbot, eingeschüchtert. Und die Gemeinde betet dann. Apostelgeschichte 4 kann man das lesen. Und dann sagen sie, ja, du hast Himmel und Erde geschaffen und du bist Herr der Geschichte und alles, was lenkst du? Sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten Freimut zu reden, dein Wort. Da steht Parrhesia. Hochinteressant, Luther erfand ein neues deutsches Wort, als er diese Stelle übersetzte. Redefreiheit heißt es eigentlich. Und was ist das? Dass die tatsächliche, gerade die Regierung hat Redeverbot verhängt. Und normalerweise ist es so, wenn du äußerlich keine Erlaubnis hast zum Reden, dann sind innerlich die Hemmungen auch groß. Und worum beten sie? Sie sagen, Herr, erkläre du Redefreiheit. Du bist die oberste Instanz, du hast den Himmel und Erde geschaffen, du bist die oberste Instanz und schaffe nicht nur objektiv uns die Erlaubnis, wenn du erlaubst, dass wir reden, müssen wir reden, ganz egal, was die Leute befehlen. Und schaffe auch innere Redefreiheit. Und das passiert. Der Heilige Geist kommt auf sie und eine Bewegung geht los. Die Regierung wird überhaupt nicht fertig damit. Die Apostel wandern wieder ins Gefängnis, sie werden wieder geschlagen. In dem Zusammenhang kommt denn der Satz, die Apostel sagen, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollen von dem, was wir gehört und gesehen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Punkt. Das ist der Satz, das ist der Ort. Um das Problem geht es. So, und das kommt hier jetzt wieder. Das war in Jerusalem gewesen und das erlebt Paulus in Europa. Redeverbot, die Knochen taten ihm noch weh von den Prügeln, die er in Philippi bekommen hatte. Der war sicher kein Selbstquäler und hat sicherlich nicht gehofft, ach, jetzt möchte ich aber das Gefängnis von Thessaloniki auch mal kennenlernen. Nein. Der war ganz, ganz normal wie wir. Und deshalb beschreibt er das hier. Ja, wir waren misshandelt worden, aber wir fanden in unserem Gott diese Parrhesia, diese Redefreiheit, das Evangelium euch zu sagen. Mir kommt das so vor, als ob er, als er das berichtet, neben sich selber steht und selber staunt, wie Gott das gemacht hat. Das ist so. Man hat solchen Mut ja nicht auf Vorrat. Das ist nicht eine Persönlichkeitsfrage. Das ist nicht eine Charakteranlage. Alles Menschliche, innerlich und äußerlich, sprach bei Paulus dafür, Hals, Maul. Man muss ja nicht ewig gegen den Strom schwimmen. Überfordere dich mal nicht selber. Guck dir diese Riesenstadt hier an. Thessaloniki war wirklich eine Metropole. Da brummte es, das war wirtschaftlich wichtig, das war politisch wichtig und so. Wenn da eins nicht wichtig war, dann Jesus. Den kannte niemand. Das war etwas völlig Abwegiges, jetzt in dieser Stadt mit Jesus. Es gab überhaupt gar keinen vernünftigen Anknüpfungspunkt, außer der Verheißung Gottes im alten Bund. Und das nützt er in der jüdischen Gemeinde. Wir fanden den Mut so. Ich erkläre das so ausführlich, wo ja jeder von uns sieht, dass unsere Situation heute, in welcher Situation sie auch sind, nicht im entferntesten mit dem Schwierigkeitsgrad zu beschreiben ist, der in Saloniki damals normal war. Ne? Nicht im entferntesten. Trotzdem aber beobachte ich mit einiger Überraschung eine große Ängstlichkeit in Kirchen und Gemeinschaften. Und viel Argumentation, die dahin führt, ja, man muss es ja nicht immer und muss man jetzt gerade und man muss ja nicht immer die Themen nehmen. Gestern saß hier Pfarrer-Ehepaar, die ich so sehr schätze aus der Region, die auch angefochten sind, denen eine Kirchenobere dann empfahl, sie müssen ja auch nicht immer über diese kontroversen Themen sprechen. Da wird die Feigheit und die Speichelleckerei, die Arschkriecherei von oberster Leitung in der Kirche angeordnet. Bist ja selber schuld, wenn du Widerspruch erlebst. Macht man ja auch nicht. Man kann sich auch ein bisschen geschickter anstellen. Ein bisschen leisetreterischer heißt das. Das ist die Melodie, die ich höre. Land auf, Land ab. Die übrigens auch unsere Kreise spaltet im Augenblick. Total spaltet. Wir sind nicht einig in diesen Fragen. Weil genau an diesen Fragen geht es auseinander. Nein, wir müssen nicht immer nicht öffentlich die Themen anpacken, wo wir ja wissen, dass die kontrovers sind und dass die Widerspruch herbei sind. Wir wollen ja in Ruhe die Gemeinde bauen, sagte mir jemand. Ja, ich sage, ob der Paulus keine Idee hatte, wie man in Ruhe eine Gemeinde baut? Gemeinde wird nur dadurch gebaut, dass das Wort Gottes in Wahrheit und Klarheit verkündet wird, denn allein das Wort Gottes schafft neues Leben und schafft Gemeinde. Und wo die Wahrheit verleugnet wird, wird keine Gemeinde gebaut. Wird auch keine Kirche gestärkt. So. Und deshalb brauchen wir dieses Wunder, das Paulus in Saloniki erlebte. Wir sind nicht gefoltert worden, wir haben keine Wunden im Kreuz. Unsere Seelchen sind schon verletzt, wenn uns irgendjemand mal widersprochen hat und so. Weil wir so Beifall verwöhnt sind, dass wir denken, das hätten wir gepachtet. Alle müssten uns bejubeln und beklatschen, wenn wir Piep sagen. Nein, das ist nicht, die haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ich habe nachgedacht, Wölfen ist noch nie was anderes eingefallen, als Schafe zu fressen. Hätte ja auch mal ein Wolf auf die Idee kommen können, man könnte mit Schafen Tischtennis spielen. Das wäre ja was Friedlicheres. Ist aber noch nie vorgekommen. Jesus hat das aber ganz offen gesagt, insofern sollte niemand von uns überrascht sein. Und nicht erschrocken sein, dass das ganz Normale, was Jesus ankündigt, das ganz Normale unseres Lebens ist. Nun ist interessanterweise, oder wird, wie der wird, wir wissen es ja nicht. Jetzt ist interessant, was war denn noch wichtig in dieser Anfangszeit? Vielleicht erzählt er jetzt mal, wie er durchgehalten hat und trotzdem und so weiter. Und wir sind ganz ergriffen und sagen, der Paulus ist aber ein tapferer Typ. Nein, das sagt er nicht. Ist interessant, was da noch erwähnenswert ist. Im Vers 3. Denn unsere Ermahnung, das ist das Wort Paraklesis, ist auch wieder so ein Wort wie Parisia. Paraklesis, das heißt eigentlich Zuruf, Zuspruch. Und es kann die positive Bedeutung Ermutigung haben. Und Paraklet ist der Tröster, das Trösten steht darin, ermutigen oder ermahnen. Aber das Ermahnen hat mehr den Zeigefinger da, so, nicht? Das, wo auch was Kritisches ist. Aber jetzt muss man es übersetzen. Übersetzer müssen sich immer entscheiden, eine von beiden. Du kannst im Deutschen nicht beide Bedeutungen zugleich sagen. Schade. Deshalb muss man das, kommt dann immer wechselweise. Hier sagt er also, unsere Ermahnung, unsere Ermutigung, unser Zuspruch kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir. Nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können. Ja, was ist denn das für eine Argumentation? Er sagt ja nicht, ob wir dann jetzt mutiger oder weniger, das weiß ich nicht. Wir sind ehrlich. Ja, ist das eine echte Frage mit List und nicht betrügerisch? Gut, also das andere versteht man. Wir wollten nicht euch gefallen, den Menschen zu gefallen. Das ist die Versuchung von uns Evangelisten natürlich. Das ist so meine Lebensberufung. Ich möchte das Evangelium verkünden und damit Menschen sich darauf einlassen, Jesus vertrauen, umkehren und ihm nachfolgen. Das heißt, ich möchte Menschen gewinnen. Ich habe ein ausgesprochenes Interesse daran, dass mir Leute zuhören und sich überhaupt dafür interessieren, die bisher dem nicht zugehört haben. Also machen wir uns krumm und haben Ideen, wer weiß was alles und was haben wir da als Evangelisten, ach Mensch, in Bayern vor allen Dingen, Oberfranken, ich weiß das noch hinein, in Bayreuth, da haben sie mich in einer Mülltonne in das Eisstadion gefahren, so reingerollt und dann durfte ich da aus der Mülltonne aussteigen, Kreuzestrumpf hieß die Veranstaltung irgendwann in den 80er Jahren. Also was hat man nicht alles angestellt, um die Leute neugierig zu machen? Denn in der sogenannten postchristlichen Zeit in Europa, da verbinden die Leute mit Predigten und Verkündigung des Evangeliums ja nichts außer Langeweile. Sie haben zwar keinerlei Ahnung, aber sie sind auch nicht neutral neugierig, sondern sie sind negativ vorbelastet. Sie halten christlichen Glauben für Schnee von gestern, für kalten Kaffee und sie wissen, Predigten sind langweilig. Das heißt, die schlafen ein, bevor eigentlich das Signal dazu gegeben ist. Und deshalb müssen wir immer in der Evangelisation, hier, jetzt hören wir mal auf, in Asien und Afrika, da brauchst du das überhaupt nicht, da musst du nicht solche Mätzchen machen, weil die Leute sind alle interessiert und hungrig und du kannst gleich richtig anfangen, weil die sitzen schon mit solchen Ohren da und wollen was Kerniges hören. Aber bei uns ist erstmal diese Mauer von, ja, der Predigt, darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ich sage, wer nichts zu sagen hat, sind nur 20 Minuten zu lang. Das ist ja klar. Aber, also, so, nichts, nur das nicht. Es kann nichts Gutes kommen, wenn es predigt. Und deshalb sind wir natürlich in der Gefahr, uns wichtig zu machen, Neugier zu wecken, Interesse zu wecken und die Grenze, dass man anfängt zu tricksen, ist da schnell überschritten. Das sagt hier Paulus hier. Nicht aus betrügerischem und unlauterem Sinn. Noch geschah unsere Verkündigung mit List, also mit Tricks hintenrum. Nun muss man nochmal sich in Erinnerung rufen, dass Paulus nicht allein auf dem Spielfeld war. Das erste nachchristliche Jahrhundert, also so dieses erste Jahrhundert, war sehr wie das 21. Jahrhundert. Es war eine globalisierte Welt. Das Römische Reich ging von Spanien bis Afghanistan und von Äthiopien bis nach England. Dagegen war die Europäische Union eine kleine Provinz. Und der Austausch von Waren und Meinungen, Kulturen und Weltanschauungen, das ging seit Jahrzehnten und Jahrhunderten. Das lief heftig. Und solche Zeiten sind typisch. Da gibt es Leute, die sind Gewinner, die machen ihre Geschäfte, auch geistig und weltanschaulich sind die, nutzen die die offenen Türen, die offenen Straßen, diese riesen Reichsstraßen. Thessalonich war Via Ignatia eine der Hauptautobahnen und Handelsstraßen im Römischen Reich quer durch. So, die nutzen das, aber es gibt zu gleicher Zeit auch die Leute, die bei so viel offenen Grenzen, Wegfall von Grenzen, offenen Türen Angst bekommen. Denn Grenzen haben ja nicht nur trennenden, wie Gefängnismauer, getrennende Bedeutung, sondern sie haben ja auch schützende Bedeutung. Wir sind ja froh, dass wir die Tür zumachen können abends. Ich weiß nicht, wo Sie leben, aber die Orte werden seltener, wo man mit offener Haustür schläft. Das kannte ich so aus Schwarzwalddörfern in meiner Jugend. Da schloss niemand je irgendeine Tür ab. Aber selbst da wird abgeschlossen und das Sicherheitsunternehmen und Sicherheitsunternehmen haben in Städten ein Riesengeschäft. Das heißt, wir schätzen es, hinter Wänden zu sein, die uns schützen, hinter verschlossenen Türen, die uns schützen, gibt uns Sicherheit. Und wenn das alles wegfällt, gibt es Leute, die haben in hohem Maße Angst. Und das erleben wir heute auch. Und wo so viel Angst ist, boomt nicht nur das Sicherheitsgewerbe, sondern auch das Weltanschauungsgewerbe. Lebenshilfe im Angebot, jede Menge. Und das sind die ganzen Angebote, die uns versprechen, wie wir unser Potenzial entfalten, wie wir Sinn finden können in unserem Leben, wie wir glücklich werden können. Das ist alles für unsichere Leute, die ängstlich sind, eine Hilfestellung. Und da kannst du riesig Geld mit verdienen. Deshalb sagt er, Habgier ist wichtig. Ich meine, ist doch völlig klar, so ein Esoterik-Seminar kostet 1.500 Euro und findet im Holiday Inn statt, wo du für die Übernachtung 2 Nächte nochmal mindestens 250 Euro zahlen musst. Hast du zum Schluss 1.750 Euro bezahlt bei der Abreise am Sonntagabend, am Montag schaust du in den Spiegel und wirst natürlich nicht sagen, war alles Mist, was ich da gehört habe. Und ich habe 1.750 Euro dafür bezahlt. Wenn ich so viel Geld dafür bezahlt habe, kann das nur gut gewesen sein. Denn ich werde ja nicht in den Spiegel gucken und einen Idioten angucken. Das kann ja nicht sein. Insofern ist die Psychologie, was nichts kostet, ist nichts wert, völlig verständlich. Es muss richtig wehtun, du musst die Leute richtig abzocken und die tun das auch, denn um die Lebensängste zu bewältigen, zahlen wir viel und je mehr wir opfern dafür, umso mehr vergewissern wir uns, dass das doch nicht umsonst gewesen sein kann. Und solche Typen reisten massenweise damals durchs Land. Und das waren die Konkurrenten von Paulus. Die redeten wie Paulus in der Öffentlichkeit. Und Paulus war durchweg verwechselbar mit diesen Angeboten. Und wir werden das noch deutlicher sehen. Er war sich dessen bewusst. Und hier in diesem Zusammenhang sagt er erstens, Gott ist, ihr seid unsere Zeugen und wo es ums Motiv geht, was ihr nicht entscheiden, beobachten könnt, beurteilen könnt, ist Gott, sind wir vor Gott und er kennt unser Herzen, sagt er hier. Dass wir nicht mit Tricks und mit List gearbeitet haben, um Leute hintenrum durch die Brust ins Auge irgendwie zu überreden und zu überzeugen. Auch nicht mit versteckter Habsucht, sagt er. Auch nicht mit versteckter Habsucht. Und natürlich sind wir nicht frei. Pastoren und Evangelisten scheitern in der Regel entweder am Sex oder am Geld. Serienweise kann man die Beispiele aufzählen, auch aus jüngster Zeit weltweit. Sex oder Geld, Habsucht oder Eitelkeit. Und das Habsucht kann man wunderbar mit Sparsamkeit tarnen. Und Geltungssucht natürlich, ja, das ist irgendwie natürlich Segen Gottes. Es muss ja auch ist alles irgendwie auch zu tarnen. Natürlich gefällt es uns allen nicht, wenn uns keiner zuhören will. Stellen Sie mal vor, Sie würden jetzt langsam die Schnauze voll, dem Unsinn, den der Parzani da redet, und so langsam würden sich die Reihen lichten und Sie würden gehen. Mal gucken, wie lange ich das hier noch durchhalten würde, weiterzureden. Ne? Wir leben doch alle von der Bestätigung, dass Menschen kommen. Das ist doch jedes Mal, wenn ich eine evangelistische Woche habe, ja gut, für den Besuch am ersten Abend sind die Veranstalter und ihre Werbung verantwortlich. Aber spätestens vom dritten Abend kannst du sehen, kommen die Leute mehr oder kommen weniger? Und dann ist der Evangelist verantwortlich. Hören die ihm zu? Mögen sie das? Mögen die Gemeinden das? Laden sie dazu ein? Oder sagen sie, nee, das geht nicht? Dann geht der Daumen rauf oder runter. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist der Grund, warum auch begabte Prediger des Evangeliums sich nicht nach dem Dienst des Evangelisten der Öffentlichkeit drängen. Weil dieses Spiel macht man nicht so gerne mit. Ich sage Ihnen auch, dass das nicht ganz schmerzfrei ist. Natürlich möchte ich auch sehen, wenn Gemeinden 2 Jahre lang vorbereitet haben, eine Woche und wer weiß was erwarten und gebetet haben, und ihnen dann der Evangelist eine abbröckelnde Veranstaltungsserie serviert, da kommen sie in Erklärungsnotstand. Ist nicht so einfach. Passiert auch. Und so, deshalb, der Paulus kannte das. Es war ja nicht selbstverständlich, dass die Leute ihm zuhören. Er freute sich, dass Leute zum Glauben kamen, aber die Mehrheit kam nicht zum Glauben. Es gab eine große Spaltung. Und damals hätten die Leute auch sagen können, die jüdische Gemeinde, ja, ist das deine Aufgabe, hier die Leute, die jüdische Gemeinde zu spalten? Heute sagen alle, die ganze Gesellschaft spaltet sich. Die Kirchenleitungen haben sich zur Aufgabe gemacht, zivilreligiös die Gesellschaft zusammenzuhalten. Also verbieten sie im Augenblick den Predigern alles zu predigen, was die Gesellschaft spaltet. Friede, Freude, Eierkuchen, wie wir zusammenhalten, ganz egal wie. Aber wenn man das Evangelium predigt, fallen Entscheidungen, pro und contra Jesus. Und wo Entscheidungen fallen, gehen die Leute in die Richtung und in die Richtung. Es gibt keine Verkündigung des Evangeliums ohne Entscheidung und ohne Spaltung. Unsere Kirchen haben jetzt auf Zivilreligion gesetzt. Zivilreligion heißt, wir predigen religiös das, was die Gemeinde, die Gesellschaft zusammenhält. Ja, als Staatsbürger habe ich da ein Interesse daran. Ich liebe die Demokratie. Sie ist die beste unter allen schlechten Staatsformen. Ich möchte keine andere haben. Aber sie lebt davon, dass Atheisten und Christen und Andersgläubige und Gangster und anständige Menschen in Frieden zusammenleben. Ist aber nicht so einfach. In unseren Zeiten sieht man das, wie Hass und Verleumdung und alles Mögliche, die Gesellschaft aus. Natürlich haben Regierungen da die Aufgabe zu sagen, wie können wir den Laden zusammenhalten? Und dann erwarten sie von den Kirchen, wenn ihr schon eine Bedeutung habt und Volkskirchen sein wollt, dann erwarten wir von euch gefälligst, dass ihr uns helft, den Laden zusammenhalten. Ja, ja, sagen unsere Bischöfe. Also alles, was trennt und polarisiert und Entscheidungen, das lassen wir jetzt erstmal weg. Und nur das, was zusammenführt, das ist staatsdienlich, das nennt man Zivilreligion. Alte Geschichte, Jean-Jacques Rousseau hat das schon gelehrt, dass jede Gesellschaft so eine Religion haben muss, die Leute irgendwie motiviert, trotz aller Widersprüche und Kontroversen irgendwie zusammenzuhalten. Und das ist heute die Entscheidung, müssen Sie auch mitentscheiden, was Sie wollen. Ob die christliche Gemeinde den Aufgabe, vor allen Dingen das Evangelium von Jesus, als dem einen und einzigen Retter zu sagen, und zwar persönlich und öffentlich, weil das Evangelium eine öffentliche Botschaft ist. Oder ob wir das nicht wollen und stattdessen Zivilreligion machen und so verhalten, dass wir den Laden möglichst friedlich zusammenhalten. Natürlich haben wir eine Friedensaufgabe. Wir werden versöhnen, wo wir können. Wir werden gegen Hass angehen, wo wir können. Aber wenn der Preis ist, dass wir das Evangelium nicht mehr verkünden und nicht mehr leben, dann verraten wir Jesus. So, und das war die Versuchung auch damals. Und Paulus schaute in sein Herz und sagte, ja, ihr wisst das, wie wir waren. Nein, wir haben keine Tricks gebraucht. Wir haben nicht den Leuten nach dem Munde geredet. Wir haben nicht feuchten Finger in die Luft gehalten und gesagt, woher kommt denn der Wind? Was möchten die denn heute hören? Gesundheit ist immer die Hauptsache. Also wer über Gesundheit redet, hat eh schon alle bei sich. Und glücklich werden wollen sie auch, nachdem die Post keine Briefe mehr zustellt, betreibt sie im Internet einen Glücksatlas. Da können Sie nachlesen, wie glücklich wir sind. Jedes Jahr wird das auf Stellen hinterm Komma ausgerechnet, wie glücklich oder unglücklich verschiedene Bereiche in Deutschland sind. So, und wenn wir uns danach richten, was macht die Leute glücklich, was macht sie zufrieden, was macht ihr Leben und so weiter. Was dämpft ihre Ängste? Das ist in Deutschland eine ganz große, ist ja ganz verrückt, dass wir sind eines der reichsten Länder und rechtssichersten Länder der Welt. Aber außer Kindergarten und Zeitgeist gibt es noch ein drittes Wort, das im Augenblick als deutsches Wort weltweit als Fremdwort aus der deutschen Sprache übernommen wird. Das ist the German Angst. Die deutsche Angst ist weltweit sprichwörtlich. Wenn die nach Deutschland kommen, sagen die, haben alle Angst, dass sie ihren Reichtum verlieren und so. Obwohl es wahrscheinlich in keinem Land so wenig Grund gibt, Angst zu haben wie bei uns. Aber trotzdem, wir sind Weltmeister in der Angst. Und also ist natürlich es sehr, sehr naheliegend, dass wir eine Botschaft, dass wir uns verhalten, um Ängste einzudämmen. Weil zu viel Angst tut niemandem gut und so. Wenn Leute panisch oder gelähmt, tut also keinem gut. Ich will nicht den Menschen gefallen, sagt Paulus. So, was ist das? Ich weiß gar nicht, wie lange darf ich eigentlich? Habe ich noch? Oder soll ich aufhören? Ist die Zeit schon um? Also, ob ich noch Fragen habe. Das weiß ich nicht. Das sage ich jetzt, das andere am schnellsten. Die nächsten Punkte sind nämlich, ich weiß nicht, ob Ihnen aufgefallen ist, wir haben es noch nicht ganz gelesen. Paulus redet jetzt von der Mutterliebe und von der Vaterliebe. Beides kommt hier jetzt vor. Jetzt lese ich mal das Ganze, also von Vers 5, denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Es ist interessant, worin zeigte sich diese mütterliche, hingebungsvolle Liebe des Paulus in Saloniki? Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemanden unter euch zur Last zu fallen und predigten unter euch das Evangelium Gottes. Wegen des Missverständnisses, dass er mit seinen Lebenshilfeangeboten Geschäfte machte, wie alle das machten, wie es sein gutes Recht gewesen wäre, wir haben im 1. Korintherbrief Kapitel 9 ja auch erklärt, da hat er gesagt, ich nehme keinen Pfennig von den Leuten, denen ich das Evangelium predige. Und er arbeitete selber, diese Hilfsarbeitertätigkeit von Zeltmacherei. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Wund geprügelt, erschöpft von der Wanderung, predigt er das Evangelium unter Druck und Brot verdiente er sich selber, indem er Nachtschichten machte mit Zeltweberei. Das war Stress. Das war purer Stress. Warum sagen wir, Paulus, pass auf, das endet im Burnout. Können wir dir sagen. So geht es nun gar nicht. Ja, sagt er, das war meine mütterliche Liebe. Die mütterliche Liebe ist die Hingabe. Wir sind zart unter euch gewesen. Mütterlich heißt es da. Wir sind zart unter euch gewesen. Wir hatten euch lieb gewonnen. Hier ist eine tolle Kommunikation, da steht hier. Kommunikation, Mitteilung. Und da sagt er nicht nur, um euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Das heißt, Mitteilung ist immer beides. Klartext des Evangeliums, Jesus allein ist der Retter. Und Mitteilung des Lebens, und das hieß hier Lebenskraft, Mühe, Plackerei, Nachtschichten, um sich selbst den Lebensunterhalt zu verdienen. War sehr praktisch. Nun sagt Paulus ja gar nicht hier, es müssen alle so machen. Er sagt in 1. Korinther 9, dass es richtig ist, wenn Apostel und Prediger sich auch von Gemeinden unterhalten lassen. Also wir, die wir als Pfarrer uns von der Kirche heftig bezahlen lassen und so und von Versorgungskassen, wir brauchen alle kein schlechtes Gewissen zu haben. Paulus hat alle gesagt, ihr dürft das ruhig. Hatte gesagt, nur passt auf. Passt auf. Wenn allerdings die Bekenntnisfreudigkeit evangelischer Pfarrer daran gebunden ist, dass die Kirchenleitungen ihnen die Gewissensfreiheit garantieren und damit die Altersversorgung beamtenrechtlich garantieren, wird es auch heute grenzwertig. Eine Bekenntnisfreudigkeit, die nur mit beamtenrechtlicher Absicherung möglich ist, braucht niemand zu fürchten. Ich will das nicht ausführen, aber ich sage Ihnen, das ist eines unserer Probleme heute in den evangelischen Kirchen in Deutschland. Aber das können Sie ja durchschauen, überlegen, wie Sie es wollen. Jedenfalls, das ist mütterliche Liebe. Es geht hinein bis in Geldbeutel, es geht in die Arbeitsbelastung. Es geht nur eins, die Leidenschaft des Paulus ist, ich möchte alles tun, dass die Botschaft von Jesus nicht beschmutzt wird, nicht in den Verdacht gerät wegen meines Verhaltens, nicht in den Verdacht gerät, ich machte damit Geschäfte, ich machte das, um meinen Profit daraus zu ziehen. Das möchte ich nicht. Das ist eines, die mütterliche Liebe zur Mitteilung. Und dann kommt die väterliche Liebe im Schlussabschnitt hier. Ihr und Gott seid Zeugen. Das eine können die Menschen beurteilen, das andere, was innerlich ist, können die Menschen nicht beurteilen. Sie schauen niemand ins Herz. Gott ist Zeuge, wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder, einen jeden von euch, ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das ist die väterliche Liebe. Die väterliche Liebe ist Ermahnung und Ermutigung und Beschwören, heißt es hier. Beschwören, ein starkes Wort. Die Zeugenrede, stark auf euch eingedrungen. Wozu? Es ging ihnen nicht nur, dass die Leute sich bekehren, zum Glauben kommen, sondern dass sie Jünger werden. Jesus hat gesagt, mache zu Jüngern. Und Paulus in Römer 1, Vers 5 sagt, dass der Auftrag heißt, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter den Völkern. Das heißt, unsere Aufgabe als Evangelisten ist nicht nur zu werben und bekannt zu machen und Leute zum Glauben einzuladen, sondern dass, wenn sie eine Entscheidung für Jesus treffen, ihnen zu helfen, dass sie Jünger werden, Schüler werden. Das heißt, bereit werden zu lernen, täglich in der Apostellehre. Tägliche Bibellese, tägliche Gemeinschaft, Apostelgeschichte 2, tägliche Gemeinschaft in den Hauskreisen, Hauszellen, tägliches Gebet, tägliche Gottesdienste und Mahlfeier, heißt es. Sie blieben aber beständig, täglich. Das heißt, Jünger machen, Schüler machen, den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Das ist die väterliche Liebe. Die väterliche Liebe ist auch die Intensität, mit der man dranbleibt. Ermahnen, ermutigen, beschwören. die Wahrheit sagen. Es geht nicht darum, dass wir uns wohlfühlen, dies und jenes, sondern dass wir ein heiliges Leben führen. Dass wir Gott gehorsam sind. Dass wir Gottes Worte kennen und dass wir sie leben. Und dass wir das einüben. Das ist unsere Aufgabe. Es ist interessant, wie Paulus beides, die mütterliche Liebe und die väterliche Liebe, diese Elemente. Können Sie selber sagen, wo fehlt es bei uns am meisten? Wo sind die Defizite? Okay, hier breche ich ab. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Rede zu unseren Herzen. Schaff durch deinen Heiligen Geist, dass wir so leben, dass wir für Menschen eine Hilfe sind und kein Hindernis. Amen.